Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser nunmehr fünften Stunde im Rahmen unserer Einheit zu den Psalmen. Ich grüße all diejenigen, die jetzt hier trotz Sturm und anbahnten Regen sich auf den Weg gemacht haben, in die Kirche zu kommen, im Gemeindesaal. Und grüße natürlich all die Geschwister, die uns übers Internet und über die Telefone zugeschaltet sind. Ja, wir haben diese kleine Einheit begonnen. In der ersten Stunde haben wir geschaut auf Allgemeines zu den Psalmen. In der zweiten haben wir geguckt so auf das, was die Psalme im Gottesdienst, einmal im Alten Bund, aber auch heute für eine Bedeutung haben. Und dann haben wir uns so verschiedenen Gattungen zugewandt. In der dritten Stunde haben wir über Rachepsalme gesprochen halt. Letzte Stunde ging es um Dankpsalme. Und heute wollen wir eine weitere Gattung betrachten, und zwar den Bußpsalm. Das ist so eine ganz eigene Gattung innerhalb der Psalme halt. Und werden dann nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, diese Einheit schließen, indem wir dann mal gucken, was Psalme außerhalb des Buches der Psalter machen. Aber heute erstmal zu diesem Thema der Bußpsalme. Vorweg immer wieder mein Hinweis, wer aus der Internetgemeinde gerne die Skripte vorab haben möchte, einfach kurze E-Mail oder Telefonat ans Gemeindebüro, dann werden die per E-Mail oder auch per Brief zugestellt. Ja, Bußpsalme. Da werden wir uns heute direkt mit zweien beschäftigen. In der Andacht habe ich den Psalm 6 mitgebracht, das ist der erste Bußpsalm. Und hinterher bei der Wortbetrachtung werden wir den Psalm 51 betrachten halt. Aber zunächst einmal diese wunderbaren 11 Verse aus dem ersten Bußpsalm, dem Psalm 6. Da heißt es, ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trüb geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen umkehren und zu Schanden werden plötzlich. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, danke, dass wir uns heute Abend unter deinem Wort versammeln dürfen, hier im Gemeindesaal, aber eben auch an den Geräten. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir dich in deinem Wort gegenwärtig wissen dürfen, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch deine Gegenwart uns ansprichst, jetzt in der Andacht, aber auch nachher in der Wortbetrachtung, dass das passiert liegt allein in deiner Gnade, in deiner Güte, in deiner freien Verfügbarkeit, Herr, aber wir dürfen dich darum bitten, Herr, dass du das uns schenkst, an jeden Einzelnen, wie er gekommen ist, wie er zugeschaltet ist, dass wir hören auf das, was du uns zu sagen hast, Herr. Und so wollen wir dich bitten für Andacht, für den ganzen Verlauf der Bibelstunde einfach, um dein Mitgehen, dein Behüten und dein Segnen, Herr. Amen. In diesem ersten Bußpsalm sind ganz wesentliche Elemente, zentrale Elemente biblischer Buße enthalten. Was macht Buße aus? Das ist ja leicht gesagt, ja, du musst Buße tun. Das ist auch so einer meiner Grundthesen. Also wenn ich meine Theologie kurz zusammenfassen soll, dann besteht die aus Bibel, Beten, Buße. Diese drei Dinge, das ist das Zentrale. Wenn man das betreibt als Christ, dann ist alles in Ordnung. Aber zu sagen, du musst Buße tun, ich will Buße tun, wie läuft das? Und dieser Psalm, dieser erste Bußpsalm hilft uns, zentrale Elemente biblischer Buße zu erkennen. Das sind im Wesentlichen 4 Punkte halt. Und das erste ist die Erkenntnis der Schwäche. Das ist das, was der König David hier tut. Er sagt, ich bin schwach. Ich bin schwach. Das ist eigentlich Quatsch, weil er ist ja nicht schwach. Er ist ja der König. Er ist ja der mächtigste Mann der damaligen Welt. Er hat alles, Militärmacht, er hat Geld, er ist clever, hat Intelligenz, all diese Dinge halt. Und doch ist er schwach. Und das, was er hier bekennt, das, was er hier ausspricht, ist nicht in Bezug auf das, was ihn unterscheidet vor Menschen oder von Menschen, sondern es ist das, wie er vor Gott dasteht. Da ist er, der König David, nämlich ein, das ist ja so ein Begriff, den ich immer wieder gebrauche, schwacher Kandidat. Er ist ganz schwach, weil er sündig ist. Er ist Sünder. Und diese seine Sünde, das ist sein Vergehen. Und das ist das ganz Wichtige, dass er sich dessen bewusst ist, dass er wirklich das einfach vor Gott ausspricht, dass er nicht auf eigene Stärke, eigene Kraft, eigenen Intellekt setzt, sondern eben auf die eigene Schwäche rekurriert und die genau auch vor Gott bekennt. Also, wenn das im Leben des Davids passiert ist, ist alles in Ordnung gewesen. Wo das nicht passiert ist, ist es immer schief gegangen. Also, bei der Volkszählung, wo er am Höhepunkt seiner Macht ist, und da sagt er, jetzt will ich aber wissen, wie viel haben wir denn? Was ist denn alles zusammengekommen? Nicht? Wie stark sind wir denn dann? Ja, zu sagen, ich will gucken, was ich kann, ich mit meiner Stärke, ich der große König David. Und was dann bei rumkommt, ist eben, dass er komplett vor dem lebendigen Gott versagt. Da, wo er aber sich seiner Schwäche bewusst ist, dass er sagt, ja, Vertrauen kann ich letztlich nur auf den lebendigen Gott. Ich bin nichts, er ist alles. Als er gegen Goliath kämpft, halt, ne, der sagt, ja, ich habe ja nichts drauf, aber Gott wird mir helfen. Der mir gegen Löwen und gegen Bären geholfen hat, der wird mir helfen. Da funktioniert es halt. Das ist das, was ihn stark macht, wenn er sich seiner Schwäche bewusst ist halt. Das ist das, was nicht nur bei David so ist, sondern das ist auch bei Paulus sozusagen, der ja nur auch ein extrem vollmächtiger Mann war, der extrem gebildet gewesen ist, voll des Heiligen Geistes, der aber in der Erkenntnis so weit geführt wird, dass er gesagt einfach, ja, meine Kraft erkennt er, ist in den Schwachen mächtig von Gott, dass er weiß, wenn er schwach ist, dann ist er letztlich stark halt. Und das ist die Entscheidung für die Buße. Nicht, dass wir uns irgendwas einbilden, sondern dass wir unsere Schwäche bekennen. Wir haben nichts drauf, wir sind schwache Kandidaten. Pharisäer und Zöllner im Tempel, der eine, der sich was einbildet auf religiöse Leistungen, der andere, der einfach nur sein Versagen einfach bringt und sagt, sei mir Sünder gnädig, der ist letztlich derjenige, der angenommen wird. Und das ist wichtig, wenn wir Buße tun, dass wir wissen, wir sind schwache Kandidaten, wir haben nichts zu bringen, gar nichts. Und diese Erkenntnis muss der Herr immer wieder in uns einfach auch, ja, geben und schenken halt, dass uns das bewusst ist. Das ist das Erste, was wichtig ist für die Buße, dass uns unsere Schwäche bewusst ist, dass wir das erkennen. Wir sind schwache Kandidaten, egal wie weit wir im Glauben gekommen sind. Ein zweites, die Erkenntnis der Heilungsbedürftigkeit. So heißt es auch hier im Vers 3, heile mich. Nicht nur, dass ich schwach bin, sondern dass ich Heilung bedarf, dass etwas in mir kaputt ist, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass ich der Heilung bedarf, meiner Heilungsbedürftigkeit. Das muss ich erkennen. Und das muss der Christ erkennen vor Gott, dass er der Heilung bedarf, dass er Sünder ist und dass er es nicht selber in Ordnung bringen kann, durch nicht irgendein weltliches Werk, durch nicht irgendeine Religion, durch keine Tradition, sondern nur ganz allein dadurch, dass Gott einem Gnade schenkt. Und diese Heilungsbedürftigkeit, die hat zu tun mit der Schwäche eben auch, das geht ineinander, deshalb steht das auch hier im Vers 3 zusammen, ich bin schwach, heile mich, zu erkennen, ich bin so schwach, ich muss deine Kraft haben, du musst mich heilen. Also das, was im Weltlichen die große Katastrophe ist, wenn wir erkennen, dass wir zu schwach sind, dass wir nicht mehr können und wir müssen unsere Insolvenz, unsere Unfähigkeit erklären und sagen, jemand anderes muss uns helfen, das ist im Geistlichen genau das, was gefordert ist. Also was weltlich nicht gut ist, was nicht gut rüberkommt, wenn man dann ein Geschäft hat und erkennt irgendwann, ich bin total am Ende, ich kann nicht mehr halt, vor Gott ist das genau das Richtige, wenn man das erkennt und Gott eben um Heilung bittet. Das ist das Zweite, was er erkennt nach der Schwäche der König David, eben die Heilungsbedürftigkeit. Und das brauchen wir auch, dass uns das immer wieder bewusst ist, dass wir es nicht aus eigener Kraft hinkriegen, sondern dass wir immer wieder das Blut des Heilandes Jesus Christus brauchen. Nicht nur einmalig, wenn wir das erste Mal zum Glauben kommen, sondern immer und immer und immer wieder, dass wir das Blut des Heilandes bedürfen. Das ist die Erkenntnis der Heilungsbedürftigkeit. Ein drittes, das Vergießen der Tränen. Auch das gehört zur Buße mit dazu und ist zentral, dass jemand tatsächlich im tiefsten Innern über seine eigene Schuld bewegt ist. Wenn wir das hier lesen, David fasst das hier immer wieder in so wunderbare Bilder. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Also die Reflexion über die Schuld, die er getan hat, aber auch über das, was insgesamt seine Situation ist, halt, dass er vom Tode bedroht ist, dass andere Menschen auch ihm nachstellen, führt dazu, dass er wirklich im tiefsten Innern angerührt ist. Und das ist etwas, wodurch sich Gott bewegen lässt. Eine Oberflächlichkeit, dass wir um Vergebung bitten, meinen es aber nicht ernst, damit erreichen wir das Herz des lebendigen Gottes nicht. Es braucht wirklich diese tiefe emotionale Bewegtheit in der Seele, dass man sagt, ich will wirklich Vergebung haben. Es ist mir wichtig, darauf konzentriere ich mich, dass ich weine. Das wissen wir, wenn wir um etwas wirklich weinen, dann sind wir zutiefst emotional bewegt. Alles andere um uns herum spielt dann keine Rolle. Dann sind wir fokussiert eben auf das, was uns trauern lässt. Und dieses Trauern um das eigene Versagen, die eigene Sündhaftigkeit, die braucht es. Das ist das, was vor Gott wohlgefällig ist. Auch davon berichtet die Bibel immer wieder. Wenn wir denken an den König Hiskia, der da die Todesnachricht bekommt, du bist des Todes, der dann weint um seine Schicksales und dann eben diese 15 Jahre Verlängerung bekommt. Hannah, die da unfruchtbar ist und weint halt und Gott sie erhört, weil sie eben mit ganzem Herzen dort bei ihm, dem lebendigen Gott, sind halt. Also das Vergießen der Tränen, das ist ganz wichtig, auch im Neuen Testament. Paulus, der da ringt um die Gemeinde in Korinth und schreibt den sogenannten Tränenbrief, also ein Teil des zweiten Korintherbriefes, nennen die Theologen den Tränenbrief halt, zu sagen halt, dieses Ringen, das ist ganz wichtig zu sagen, Paulus, der Gemeindegründer halt, der ringt um seine Gemeinde, in die Buße geht, in Tränen halt, nicht einfach nur von oben herab, sondern wirklich da Dinge bewegt im Geist und dazu gehören die Tränen mit dazu. Und es ist jetzt nicht nötig, dass man tatsächlich in actu weint, aber dass man wirklich im tiefsten Innern bewegt ist von dem, was eigene Schuld ist, das ist wichtig. Auch im Blick auf das Abendmahl halt. Also wir werden immer wieder gefragt, ja, warum feiert ihr denn nur 5-mal im Jahr Abendmahl? Nun, also, weil dieses Momentum des wirklich in sich Schlagens, des Weinen, auch wenn es dämonisch ist, um die eigene Schuld, um das eigene Versagen, wenn ich das jeden Sonntag mache, das kriegen die mehr hin. Das ist eine Sache zu sagen, dann wird das zu so einer Oberflächlichkeit. Und ich mache ja immer Mut, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir uns auch entsprechend vorbereiten halt. Und da gehört eben das Vergießen der Tränen in Anführungszeichen mit dazu. Nicht noch einmal, dass das tatsächlich geweint werden muss, aber dass wir wirklich in uns schlagen, die Schwäche erkennen, die Heilungsbedürftigkeit und auch über unser eigenes Versagen weinen. Und dann auch vor den Herrn treten, und das ist das Vierte, und zu ihm flehen. So heißt es hier im Vers 10, der Herr hört mein Flehen. Also wenn ich im Tränental bin, wenn ich wirklich tief bewegt bin, einfach über eigenes Versagen und weiß, es braucht die Hilfe des Herrn, dann werde ich nicht so ein bisschen nur rufen, sondern ich werde flehen. Also so ganz eindringlich, voller Verzweiflung in aller Demut. Und das ist das, was der Herr dann annimmt, wirklich dieses Flehentliche. Das gehört zur Buße mit dazu. Das ist etwas nicht, was auf der Oberfläche funktioniert, sondern das muss im ganzen Herzen wirklich ernsthaft betrieben werden halt. Buße ist etwas ganz Wichtiges und es muss wirklich echt sein. Es darf nicht zum religiösen Werk verkommen halt, dass man sagt, naja, das gehört hier irgendwie dazu, dann nehme ich das auch noch so mit, wie ich eben mal, was weiß ich, bei den liturgischen Gesängen einfach auch so mit singe, aber ich bin gar nicht mit ganzem Herzen dabei. Das ist schon bei einem liturgischen Gesang nicht in Ordnung, aber wenn ich Gott um Vergebung bitte, aber nicht wirklich ein bußfertiges Herz habe, nicht wirklich in der Buße bin, dann ist das schwierig. Und das sind, wie gesagt, 4 zentrale Elemente, die wir hier in und an diesem ersten Bußpsalm sehen dürfen, die zur Buße mit dazugehören, eben Erkenntnis der Schwäche, die Erkenntnis der Heilungsbedürftigkeit, das Vergießen der Tränen und das Flehen zum Herrn. Und auch das sind Dinge, die können wir häufig selber so nicht machen, aber wir dürfen Gott immer wieder bitten, dass er uns das schenkt, diese Erkenntnis, aber eben auch dann dieses tiefe Angerührtsein über unsere eigene Schuld, dass wir erkennen, dass wir eben der Vergebung bedürfen. Amen. Ich möchte kurz mit uns beten. Lieber Herr Heiland, das eine ist wirklich auf dein Wort zu schauen und zu erkennen, was richtig ist, jetzt auch in Bezug auf die Buße. Das andere ist, dass wir das wirklich auch aktiv vollziehen. Und das bitte ich für mich, das bitte ich für die Geschwister, die jetzt hier sind, die zugeschaltet sind. Herr, schenk uns bitte einfach diesen aktiven Vollzug dessen, Herr, dass das, was wir da gerade gehört haben, wie es der König David einfach betrieben hat, seine Buße vor dir, dass das auch für uns immer wieder einfach auch dann tatsächlich passiert. Dass wir wirklich tief innerlich vor dich treten, Herr, dass wir wirklich unsere Schuld dir bringen, weinend über das, was unser Versagen war, und dass wir heilungsbedürftig sind, dass wir das wissen, Herr, dass wir das erkennen, Herr, und dass wir wirklich dann flehentlich zu dir rufen einfach und um die Vergebung unserer Schuld bitten. Und danke, Herr, dass du uns dann einfach erhörst, dass du dann bei uns bist, dass du uns segnest, Herr. Wir loben und preisen dich, geben dir die Ehre. Amen. Ich glaube, wir versuchen nochmal ein Fenster aufzumachen, weil es auch relativ warm ist, und wir versuchen mal hier vorne, dass es da nicht reinregnet, da wäre ich euch dankbar. Dankeschön. So, Ja, Bußpsalme. Wir haben in der Bibel 7 Bußpsalme, die spielen auch eine große Rolle, so in der Kirchengeschichte halt, gerade auch nach der Reformation. Einmal gut kippen, einmal da, genau, einmal das Oberlicht. Das Oberlicht, einfach Oberlicht aufmachen. So, wunderbar. So, jetzt noch einmal zu den Bußpsalmen. Wir haben in dem Buch der Psalmen insgesamt 7 Bußpsalmen, die sind auch so in den meisten Bibelübersetzungen überschrieben halt. Das sind der Psalm 6, den haben wir eben gehört, der Psalm 32, 38, 51, 102, 103 und 143. Von diesen 7 Bußpsalmen sind 5 von David geschrieben, lediglich der 102er und der 130er, die haben keine eigene Zuschreibung. Der Psalm 6 ist in der Lutherbibel überschrieben, Bußgebet in Anfechtung. Der Psalm 32 vom Segen der Sündenvergebung, der Psalm 38 in schwerer Heimsuchung, der Psalm 51, Gott sei mir Sünder gnädig, der Psalm 102, Gebet um Wiederherstellung Zions, der Psalm 130 aus tiefer Not und der Psalm 143, Bitte um Verschonung und Leitung. Die Überschriften über den Psalmen sind kein Bestandteil des biblischen Textes, das haben wir dort nicht. Und trotzdem ist es häufig eine gute Zusammenfassung, wo man sich merken kann, worum geht es denn inhaltlich. Auch, dass das immer so auf den Punkt gebracht wird. Aber in anderen Bibeln sind sie zum Teil anders überschrieben. Aber ich bleibe einfach mal bei der Lutherbibel, die wir ja auch gebrauchen, die Luther 84, bei unseren Texten halt. Diese 7 Bußpsalme, die haben so ein Stück weit auch dann wieder so Entsprechung. Wir haben ja ganz viele Textzusammenstellungen, wo die 7 eine Rolle spielt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die 7 ja, eben so eine heilige Zahl ist halt. Eben nicht nur in 7 Tagen hat Gott die Welt gemacht, sondern viele Worte auch, die in so einer Zusammenstellung sind, sind dann immer wieder 7. Also wir haben die 7 Ich-Bin-Worte des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir haben die 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Wir haben die 7 Worte am Kreuz und eben auch 7 Bußpsalme. Ich sagte das eben schon, die Bußpsalme haben eine sehr, sehr starke Wirkung entwickelt, schon vor der Reformation, aber auch in und mit der Reformation. Das erste Buch, das Luther schreibt, noch bevor er die Thesen annagelt, ist ein Werk aus dem Jahr 1517 und war eben eine Auslegung und eine Übersetzung dieser Bußpsalmen. Und das kann man schon so ein Stück weit wie so ein Aufgalopp zu dem dann sehen, was später passiert ist. Auch die ersten Thesen der 95 Thesen handeln ja allesamt von der Buße halt, nicht? Das immer wieder gesagt wird von Luther hier, ihr müsst Buße tun und das richtige Buße tun. Halt, darum geht es ja zu sagen, dass er sich wendet gegen eine falsche und verfehlte Bußpraxis, die die damalige katholische Kirche betrieben hat. Für Luther ist das überhaupt etwas, der die Psalmen ja extrem geschätzt hat, der die sehr geliebt hat, für sich persönlich, aber auch in seiner Theologie, in seinem Predigtwerk, sehr, sehr stark darauf rekurriert war. Seine Theologie ist stark geprägt von den Psalmen, aber besonders eben auch von den Bußpsalmen. Die spielten für ihn eine große Rolle. Und als er mal gefragt wird, was denn die besten Psalmen seien, also wir haben ja viele Tischreden von Luther überliefert, halt, das ist immer ganz interessant, er hat ja nicht nur extrem viel, also von Luther ist so viel überliefert wie von niemand anderen halt aus der deutschen Geschichte halt. Von niemandem haben wir so viel schriftlich erhalten, selber von seinen Predigten halten. Er hat ja nun zum Teil 4-5 Mal in der Woche gepredigt, so viele Briefe geschrieben und das gesamte Werk, die Weimaraner, das füllt ganze Bibliotheken halt, das sind ganze Zimmer, die da voll sind halt, aber eben auch die Tischreden. Und in den Tischreden ist es manchmal so, dass er da die Theologie ein bisschen derb, aber dann sehr genau auf den Punkt bringt, anders als in seinen Vorlesungen oder in den Büchern, die er schreibt halt. Und als er gefragt wird, was denn die besten und wichtigsten Bußpsalmen seien, da antwortet er eben 32, 51, 130 und 143. Und da merkt man schon bei der Auswahl, da wären wir vermutlich nicht drauf gekommen, aber das ist eben auch die Nähe, die Luther als eben ehemaliger Mönch hat, der eine sehr starke Bußzucht gehabt hat, zu sagen, die sind ihm besonders wichtig. Wir würden vielleicht sagen, oh, das ist der Psalm 91, das ist vielleicht der Psalm 23, das ist vielleicht der Psalm 121 halt, aber für ihn eben diese Bußpsalme. Und das hat natürlich auch etwas dann damit zu tun, welchen Einfluss das letztlich auch auf die Reformation genommen hat halt. Also wenn der jetzt zumindest im lutherischen Bereich sehr stark davon angesprochen ist, von eben diesen Bußpsalmen und seine Theologie, seine Predigten davon durchdrungen sind, ist das, was er natürlich wirkgeschichtlich auch dann weitergibt, auch sehr stark davon abhängig. Also das heißt, hier haben wir Die Bibel als Ganzes hat natürlich Luther geprägt, aber diese Kapitel sind in besonderer Weise stark und haben eben auch diesen Zug in die Theologie dann der Reformation hineingebracht halt. Auch das dann, wie gesagt, nicht nur in den 95 Thesen, sondern eben auch in der Frage des die Buße halten, in die Buße gehen, nicht nur im lutherischen, auch im reformierten Bereich, ganz, ganz starke Bedeutung hat, auch von den Feiertagen. Wir haben ja vor fast 30 Jahren den Buß- und Bettag abgeschafft, aber wir als Gemeinde feiern den immer noch natürlich mit einem Gottesdienst, wo wir sagen, da denken wir immer noch dran. Es hat früher, in früheren Jahren, es war natürlich abhängig von der Region, 4 Bußtage gegeben halt. Für jedes Quartal gab es einen eigenen Feiertag, der tatsächlich dann ein Bußtag gewesen ist, wo gesagt wird, da wird gebetet, da wird gefastet halt, da schauen wir einfach zu sagen, da schlagen wir in uns halt. Das war also ganz prägend und das ist mit der Zeit dann immer weggenommen worden halt. Das ist auch sinnbildlich in der Kirchengeschichte für Buße zu sagen halt, ja, das ist nicht so wichtig, ne? Die anderen Feiertage halt, Pfingstmontag und Ostermontag, all die Dinge, nicht, dass das nicht wichtig wäre oder 2 Weihnachtsfeiertage, aber die Bußtage rauszukegeln, ist eine Entscheidung, die natürlich in eine Richtung geht, wo man merkt, okay, wie verändert sich Theologie? Das bleibt ja nicht gleich. Luthertum heute, nach 500 Jahren, die wir nun Reformation hinter uns haben, ist natürlich ein anderes, als es früher war. Und das sind so Entscheidungen, weg von der Buße halt zu sagen, dem nicht mehr Raum zu geben. Und das ist traurig, das ist schwierig, denn ist das, was letztlich auch unser Vaterland braucht, wie nichts anderes, Buße, Umkehr halt, nicht zu sagen, in sich schlagen, zu heulen über eigene Schuld, hinzukommen unter das Kreuz halt. Kernaufgabe des Evangeliums halt, zu sagen, aber wie gesagt, ganz zentral in der Theologie Luthers. Aber nicht nur da, ich habe einfach mal einige Theologen mitgebracht wieder, so ein paar Apophthegmata, also so Sinnsprüche von berühmten Theologen, die das auf den Punkt bringen. Also ich bin da immer sehr dankbar. Man muss manchmal nicht ganze Bücher lesen, manchmal reichen auch 2, 3 pointierte Thesen, dass man weiß, okay, wo steht denn einer? Und so ist das bei diesen Apophthegmata halt, das sind letztlich pointierte Thesen halt. Also William Bruce, der Gründer der Heilsarmee, sagt, ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, eine Erlösung ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Da kann man nur sagen, prophetisches Wort, also das ist genau so gekommen. Das ist das Problem, in dem wir heute stehen in der Theologie, dass genau diese Dinge fehlen. Kein Heiliger Geist oder wenig Heiliger Geist halt, Christus immer wieder an den Rand gedrängt, wo wird der schon im Mund genommen halt, keine Buße, Wiedergeburt wird nicht thematisiert halt und Hölle, was ist das schon halt? Das ist genau auf den Punkt gebracht. Calvin, auch natürlich ganz starker Bußprediger, nicht nur für Luther war das wichtig, auch für Calvin halt. Glaube und Buße, so sagt er, aus diesen beiden Stücken bestehe das Evangelium. Glaube und Buße. Und weiteres Wort von Calvin, Buße ist Missfallen und Hassen der Sünde und Liebe zur Gerechtigkeit. Auch da die beiden Sätze, also alles, was hier steht, kann ich genau nur so befürworten und bejahen. Peter Hane, als alles weltpolitische Handeln der Christen ist nur dann christlich, wenn es aus der Buße kommt. Und wenn man Buße versteht als Umkehr zu Gott, Hinwendung zu Jesus, das Bekenntnis der Schuld vor dem Kreuz und das Blut kommt drüber, dann ist genau das auch richtig im Kern, genau darauf, wo es ankommt. Alles andere ist dann eben nur beiläufiges Tun zwischen Menschen, so wichtig das auch sein mag, zwischenmenschlich halt, aber es hat nichts mit Christentum im eigentlichen Sinn zu tun. Jochen Klepper, so tief einer in der Buße steht, steht er auch in der Gnade. Auch das ist etwas ganz Wichtiges, dieser Korrelationspunkt zu sagen halt, die Gnade. Wir haben ja in der letzten Bibelstunde über diesen Psalm 136 gesprochen, wo es dann immer wieder heißt im Kehrvers, denn deine Güte, aber Hesed kann man auch mit Gnade, deine Gnade wäret ewiglich, denn deine Güte, deine Gnade wäret ewiglich zu sagen. Immer wieder und genau das bedingt die Gnade Gottes, unsere Buße. Je bußfertiger wir sind, je tiefer wir persönlich vor Gott erkennen, wir sind nichts und wir bekennen unsere Schuld und Sünde, desto gnädiger ist uns der lebendige Gott. Martin Luther, 2-mal, Buße tun heißt umkehren. Buße heißt ja im Griechischen Metanoia, umkehren halt, umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünden herzlich erkennen vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in neuem Leben wandeln. Auch das wieder großartig, wenn man so in einen Satz da das einfach zusammenpackt. Was ist denn hier? Dass wir Sünden herzlich erkennen, das ist wichtig, Erkenntnis vor Gott. Vor Gott in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, also vor Gott ist unabdingbar, manchmal aber auch vor Menschen halt. Bereuen, hassen und lassen, also wunderbar, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in neuem Leben wandeln halt. Das ist genau so eine Kurzzusammenfassung von Buße. Und dann noch einmal die erste der 95 Thesen, die Luther an die Kirche dort in Wittenberg genagelt hat, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Damit ist auch genau das Programm der Reformation gesagt, das ganze Leben des Gläubigen ist Buße. Sozusagen immer wieder Hinwendung zu Jesus, kommen unter das Kreuz, Vergebung erleben und dadurch frei und glücklich werden. MacArthur, die Bekehrung zu Christus enthält drei Teile. Einladung, Buße und Hingabe. Auch das wieder pointiert auf den Punkt gebracht zu sagen, ja, das erlebt man halt, man bekommt die Einladung, ob das nun als Jugendlicher ist in der Sonntagsschule, im Konfirmandenunterricht halt, ob das später ist bei einer Evangelisation. Man wird eingeladen, man hört das Wort, komm, komm zu mir. Das war ja Thema am Sonntag im Gottesdienst, dass Jesus sagt halt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dass Leute kommen halt. Und dass dann aber, wenn man gekommen ist, dass man Buße tut, dass man eben Schuld und Sünde unter das Kreuz bringt, ohne das geht es nicht halt. Und dass man dann sein Leben hingibt halt, das ist dann die Heiligung, dass man dann darin lebt halt. John Charles Ryle, ohne die Buße zu Gott, uns den Glauben an unseren Herrn jeweils, kann niemand errettet werden. Ohne Buße keine Rettung, das gehört zur Wiedergeburt mit dazu. Es reicht nicht nur zu sagen, ich freue mich über den lebendigen Gott, ich habe das verstanden, der ist da, das ist ein helfender Gott, beistehender Gott. Ich muss Buße tun halt, das ist ganz entscheidend halt. Sündenbekenntnis und Umkehr ist etwas, was zum Glauben mit dazu gehört. Und dann noch einmal Ursinus, Zacharias Ursinus, der den Heidelberger Katechismus mit Olivian zusammengeschrieben hat. Die Predigt des heiligen Evangeliums und die christliche Bußzucht. Durch diese beiden wird das Himmelreich den Gläubigen aufgeschlossen, den Ungläubigen aber zugeschlossen. Also wer das Evangelium nicht hört, der tut auch keine Buße und dann ist er draußen halt. Aber der, der das Evangelium hört, richtig versteht durch den Heiligen Geist, dann in die Buße geht halt, dem ist das Himmelreich aufgeschlossen. Ja, das so einige Sinnworte halt, Sinnthesen, Apophthegmata, eben zu diesem Thema Buße halt. Wir haben schon an anderer Stelle häufiger mal drüber gesprochen. Letztes Jahr haben wir eine ganze Einheit auch darüber gemacht, auch wie wichtig das biblisch ist halt, ne, zu sagen halt, dass wir Buße tun sollen halt, da im Neuen Testament, im Alten Testament und eben auch in den Psalmen. Ja, und jetzt wollen wir uns einem weiteren Bußpsalm zuwenden. Das ist der Psalm 51. Da wollen wir erstmal auf den Psalm hören. Ein Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehest, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und mein Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Das ist die 21 Verse aus dem Psalm 51 und dazu insgesamt 10 exegetische Schlaglichter. Das erste ist der äußere Rahmen. Und wenn ich jetzt äußere Rahmen sage, so besteht er im Prinzip aus einem Vorzeichen halt, in dem das aber alles eingebettet ist, nämlich die Verfehlung von David. Und das wird genau so gesagt, die Situation, als er diesen Psalm singt, ist eben das, als er genau das erkennen musste, dass er komplett gefehlt hat vor Gott und dass alles vorbei ist. Wir kennen diese Geschichte mit der Bathsheba, die Frau des Urias, die er sieht, die er begehrt, die er zu sich nimmt, mit der er Ehebruch betreibt. Als sie schwanger wird, er versucht das zu kaschieren, halt, dass er Uriah holt und ihn dann versucht eingehen zu lassen, damit man das irgendwie deckt. Das funktioniert nicht und dann lässt er eben den Uriah abschlachten durch den Joab. Unfassbare Schuld und Sünde, unfassbar. Also nicht nur der furchtbare Ehebruch, sondern dann auch dieses Meuchelmörderische. Schlimmer geht's nimmer. Also das ist wirklich abartig, das ist furchtbar. Und die Bibel benennt das ganz deutlich, 2. Samuel 11 wird das ausführlichst, diese schmutzige Geschichte erwähnt und erzählt halt. Das wird nicht irgendwie unterm Tisch gehalten, so nach dem Motto, ja, der schreibt dann ja die Psalmen. Nein, es wird ganz klar und deutlich gesagt, so ein Drecksack, und das ist noch ein mildes Urteil über David, ist er. So ein Typ ist dieser David halt. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern eben auch hier in dem Bußpsalm. Da wird ganz klar und deutlich nochmal gesagt, das ist der Hintergrund, darum geht es halt nicht. Das muss nochmal thematisiert werden, da müssen wir nochmal den Finger in die Wunde legen halt nicht. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathsheba eingegangen war, nicht? Der Nathan kommt ja dann zu ihm und erzählt ihm diese Geschichte von diesen beiden Männern. Der eine hat nur ein Schaf, der andere ganz viele und der Reiche, der viele hat halt, der nimmt dann dem einen das weg und schlachtet das und David ist so außer sich nicht. Also dass wirklich alles noch klar wird, auch so diese Verlogenheit in seinem Handeln halt, aber eben auch, was ihn dann zur Erkenntnis führt. Aber das ist wichtig, dass eben ganz deutlich diese Sünde dokumentiert wird. Ich habe noch ein zweites Wort mitgebracht, halt. Das ist jetzt nicht nur in Bezug aufs Alte Testament, sondern das Neue Testament geht ja los mit dem Stammbaum Jesu halt, wo dann all die Vorfahren, ja nicht von Jesus, sondern letztlich dann eben von der Linie, die er hineingeboren ist, aufgezogen wird, aber da gehört eben David mit dazu. Und dann wird eben nicht gesagt, David zeugte Salomo und dann geht das eben weiter und Salomo und so weiter alles, sondern es wird klar gesagt mit der Frau des Uriah. Auch hier nochmal zu Beginn des Neuen Testamentes, das Hineinlegen der Finger in die Wunde halt. Hätte man sagen können, ja, wenn ich einen Stammbaum Jesu brauche, kann ich den ja so konstruieren, dass ich da nur super tolle Typen habe. Nein, da sind eben auch große Drecksäcke, ich sage das nochmal wieder David drunter, ich schätze ihn sehr, den David, das ist nicht das falsch zu verstehen, aber die Sündhaftigkeit, das ist genau das, was die Bibel sagt, das ist er eben, ist ein schlimmer Sünder. Und nicht nur er, auch die anderen Dinge, die dann aufgeführt werden, Juda, der Stammvater, der da eben Ehebruch mit seiner Schwiegertochter begeht, halt sie als Prostituierte dann nimmt halt und sie dann zum Tode verurteilt halt, das ist die nächste Sache, die da erzählt wird halt, die Hure Rahab halt, die Prostituierte, die er mit drin schnitt, also die Dokumentation der Sünde, das ist etwas ganz Wichtiges dazu zu stehen. Wenn das so ist, wenn Jesus in seinem Stammbaum dann dazu steht, wenn es ihm wichtig ist, dass dieser gesegnete David auch diesen Stempel hat, Sünder, schlimmer Sünder, dann ist es klar, dass damit das ganze Geschlecht der Menschheit diesen Stempel hat. Wir sind alle nicht anders. Das ist ganz wichtig, dass wir das daran lernen sollen halt, und dass wir nicht irgendwie denken, wir müssen das wegdrücken halt, sondern so wie es bei David glasklar ist, Sünder, so wie es bei Judah gewesen ist, Sünder halt, so ist es bei einem jeden Menschen halt, wir sind alle Sünder halt. Das macht es deutlich. Die Bibel verschweigt es nicht, sondern benennt es ausdrücklich, legt den Finger in die Wunde. Das ist das Erste, was eben bei dieser Überschrift wichtig ist. Ein Zweites, die Erbsünde. Da heißt es im Vers 7, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Also die Frau von Isai, sein Vater und seine Mutter halt, Sünder, allesamt Sünder. Das wird hier formuliert. Und das gilt eben nicht nur für das Geschlecht Davids, dass da alle Sünder waren, nicht nur er, nicht nur sein Vater, seine Mutter, sein Sohn, von dem wissen wir es ja auch, der große Salomo, perfekter Typ halt, so intelligent wie kein anderer, aber Sünder, der eben alles falsch macht letztlich, als er sich seinen Frauen hingibt und die Tempel baut und damit alles falsch macht. Allesamt nur Sünder, allesamt nur Sünder. Und das ist die Theologie der Bibel halt, das ist die Theologie Alten wie Neuen Testamentes, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, sondern dass sie alle Sünder sind. So ist der Zentralsatz des Römerbriefes, vielleicht der Zentralsatz der gesamten paulinischen Theologie halt. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. But, das ist unsere Existenz, das ist unsere biblisch-theologische Anthropologie, also die Lehre davon, wie wir als Menschen sind. Wir sind allesamt Sünder. Punkt. Wir sind dadurch, dass Adam gefallen ist, alle verloren, weil wir in Sünde gefallen sind. Und da ist es egal, ob wir 100 Jahre als Verbrecher auf dieser Welt verbringen oder ob wir ein 2 Tage alter Säugling sind. Wir sind in Sünde geboren und wir stehen unter dem Signum der Sünde. Der Sünde soll ist der Tod, deshalb müssen wir auch alle in den Tod gehen, ob der 100-jährige Verbrecher oder der 2 Tage alte Säugling. Unter der Strafe stehen wir alle, weil wir in Adam alle mit hineingenommen sind. Das ist der Begriff der Erbsünde, der so zwar in der Bibel nicht vorkommt, das ist ein Begriff der Theologie, den vor allen Dingen Augustinern sehr stark geprägt hat, auch vorher schon Tertullian halt zu sagen. Aber die Erbsünde ist das, was die Bibel genau dokumentiert. Das erbst du. Du bist geboren und dann bist du schuldig. Du bist Sünder. Du kannst es nicht anders tun. Du kannst nicht nicht sündigen. Halt, haut nicht hin. Auch wenn du Christ geworden bist halt. Ne? Du kannst nicht nicht sündigen. Du kannst nicht sündlos leben. Wir sind Sünder. Also wenn uns das gelingen könnte, sündlos zu leben, hätte Christus am Kreuz von Golgatha zumindest für einen kleinen Moment in unserem Leben nicht sterben müssen. Aber das haut nicht hin. Nicht für einen Tag, nicht für eine Stunde, nicht für eine Minute. Wir sind nicht sündlos. Und wenn es nur das ist, dass wir uns irgendwann daraus einbilden, weil wir in der Heiligung vielleicht ein Stück weit weitergekommen sind, wir können nicht sündlos leben. Wir sind von diesem Virus infiziert, der Sünde. Und das Einzige, was helfen kann, ist eben der neue Adam. Davon spricht dann die Bibel in Römer 5, der eben in Christus gekommen ist. Und so wie alle durch die Sünde Adams gefallen sind in den Tod, so gibt es eine Möglichkeit für alle rauszukommen aus dem Tod, wenn sie sich denn durch das Serum, ich sage das mal so in eigenen Worten, gegen die Sünde impfen lassen, nämlich mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus. Das ist letztlich kurz zusammengefasst Botschaft der Bibel, Botschaft des Evangeliums. Du bist verloren, du bist Sünder, aber es gibt eine Hilfe gegen dieses Verlorensein. Das ist eben das Blut des Heilandes Jesus Christus. Und die Sünde, wie gesagt, ist nicht so ein bisschen was, dass man sagt, ja, da bin ich nicht mehr so gut angesehen. Und das kann ich vielleicht im Fegefeuer irgendwann wieder gut machen. Das war ja die Lehre der damaligen katholischen Kirche, wogegen sich Luther so gewandt hatte, zu sagen, nein, da kannst du nichts wieder gut machen. Das ist vorbei. Und egal, wie groß oder wie klein deine Schuld und Sünde ist. Nochmal, ob du ein 2 Tage alter Säugling bist oder ein 100-jähriger Schwerverbrecher halt. Ne, zu sagen, du kannst nichts wieder gut machen. Du bist in Sünde geboren, du bleibst in Sünde halt. Und du brauchst das Blut des Heilandes Jesus Christus. Nur dadurch wirst du heilen, nur dadurch wirst du gerettet halt. Und das befreit uns eben von der Erbsünde. Und das ist das, was eben auch hier thematisiert wird, wie gesagt, in diesem Bußpsalm, dass uns das klar ist. Und jetzt ist das ja ein theoretisches Wissen, aber das praktische Umsetzen für uns, für unsere Bußpraxis ist genau das, dass uns das immer klar ist, immer, wir sind Sünder. Wir brauchen Vergebung. Wir müssen in die Buße. Und nicht, wir können, wir sollen, wir können es, nein, wir müssen es. Wir müssen immer wieder in die Buße gehen, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges halt. Das ist die tiefe Erkenntnis. Bei einem David sagt man ja klar, das ist ja so ein Verbrecher, was der Schlimmes gemacht hat, ne? Was der alles an Blut an Händen hat. Ne? Aber wie gesagt, wir, wenn wir die Bibel lesen, dann auch die Bergpredigt mit den Dingen wissen, dass wir genau in derselben Bredouille stehen wie er und können deshalb diese Worte genauso mitbeten, genauso sagen, halt, dass wir sagen, wir sind Sünder und bleiben Sünder. Ein drittes Schlaglicht, exegetisches Schlaglicht aus diesem Psalm, ist der Üsop, die Bedeutung des Üsops. Da sagt David hier, entsündige mich mit Üsop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Also Üsop ist so eine Pflanze, nicht besonders groß, wird jetzt auch darüber gestritten, welcher Üsop ist es denn jetzt? Da gibt es verschiedene Pflanzen, da gibt es einige, die wachsen nur in Israel. Und, aber dieses Üsop-Gewächs halt, das hat vorne so ein bisschen bauschige Blüten dann auch drauf. Und dieser Üsop hat in der Bibel eine große Bedeutung, also dieser Strauch quasi, dieses Ästchen mit vorne diesen Blüten drauf. Denn der Üsop-Stab, der ist das, mit dem in 2. Mose 12 bei dem Auszug der Israeliten aus Ägypten das Blut an die Tür gestrichen wurde. Das wissen wir ja, der Racheengel, der ist überall da nur gewesen, wo das Blut nicht war, da wo das Blut an der Türpfosten war, da ist er weggegangen. Und das Blut wird eben mit dem Üsop-Büschel da dran geschmiert. Das ist erstmal nur vermeintlich, ja, wenn man das nur im Alten Testament liest, so eine Sache, naja gut, die haben vermutlich nichts anderes gehabt, da berichtet die Bibel das so, aber in der Bibel gibt es keine Zufälle, das ist kein Zufall, dass es eben dieser Üsop-Staat war. Als dann das Volk ausgezogen ist, in der Wüste ist, kriegt Mose gesagt, wie dann tatsächlich Entsühnung im Alten Bund stattfindet. Und da wird dann das Reinigungswasser hergestellt halt, da wird dann eine Kuh geschlachtet, da kommt alles Mögliche zusammen. Also wenn beispielsweise jemand sich verunreinigt hatte, weil er einen Leichnam angefasst hatte, also Kontakt mit dem Tod hatte, oder wenn irgendwelche Häuser vermeintlich aussätzig gewesen sind halt zu sagen. Und dann wurde entsprechendes Reinigungswasser hergestellt und das wurde auch mit Üsop und mit dem Üsopstab dann hergestellt halt. Also da war eben auch zur Reinigung von Verunreinigung von und durch den Tod eben die Notwendigkeit, eben mit dem Üsop-Stab das zu machen. Auch da sagt man sich, ja, das ist ja, wenn man nur das Alte Testament hat, so halbe, ja, so Zauberbuchanweisung, aber das sind alles Vorabbildungen für Jesus. Denn bei Jesus am Kreuz, ich habe diesen Vers mitgebracht, da stand ein Gefäß voll Essig, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Üsop-Rohr und hielten ihn an den Mund. Und hier ist diese Verbindung des Kreuzes, das ist das Bild hier, was hier passiert, das Üsopsrohr, der Mensch zum Kreuz über das Üsoprohr, die Verbindung über das, was Vergebung schafft. Das ist das tiefe Bild, was hier an diesem Kreuzesgeschehen ist und zu sagen, Üsop steht für Vergebung. Üsop steht, wie gesagt, für das, was vergebendes Handeln Gottes ist, im Alten wie im Neuen Testament zu sagen, hier ist die Vergebung. Und wenn David das letztlich sagt, entsündige mich mit Üsop. Wir wissen ja aus der Pfingstpredigt, das ist die Hermeneutik der Bibel, dass eben David immer wieder schon im Geist Jesus gesehen hat. Dann ruft er hier letztlich Jesus an und auch schon eben bei dem Racheengel, bei den Dingen in Ägypten, auch schon bei den späteren Dingen, die dann im levitischen Priestertum passiert sind, ist letztlich im Hintergrund immer wieder Jesus gewesen halt. Das ist eben diese Bedeutung dieses Üsop-Stabes halt, der die Verbindung zwischen Gott und den Menschen schafft. Die Vergebung kann nur von Gott zu den Menschen kommen und am Kreuz von Golgatha kommt sie eben in einer so wunderbaren Weise, dass zukünftig auch kein Üsop-Stab mehr in irgendwelchen Tempeldiensten mehr notwendig ist, priesterlichen Funktionen halt, sondern dass das ein für alle Mal obsolet wird. Das ist auch das Bild in Johannes 19 zu sagen, dass eben dieses Ursprüngliche des Üsops halt sich dann erledigt hat, so wie sich der Tempel erledigt hat mit dem Tod Jesu Christi, auch alle Reinigungsvorschriften des Alten Bundes. Aber Üsop, dieses Buschkraut, dieses Gewächs halt, hat eben das Signum eben für Reinigung von Schuld, von dem, was einen verunreinigt vor Gott. Das vierte, das rechte Opfer vor Gott ist nicht die religiöse Zeremonie. Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Anderes Wort aus Römer 2, Nicht der ist Jude, der es äußerlich ist, auch nicht das ist die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Also, es ist wichtig, dass Glaube auch Formen findet, und die schlagen sich nieder auch in religiösen Zeremonien. Das war im Alpenbund so, da hat es eben den Opferkult gegeben, da hat es eben all diese Vorschriften gewesen, Dankopfer, Brandopfer, Ganzopfer, was es alles auch gegeben hat dort an Opferzeremonien. Und das ist auch wichtig und gut gewesen für die Zeit, die es war. Auch die Beschneidung war gut und wichtig. Mose soll umgebracht werden, weil er seine Kinder nicht beschneiden lässt mit dem achten Tag. Aber darauf kommt es in tiefster Innern nicht an. Wenn religiöse Zeremonie zu etwas wird, was man nur noch einfach so mitmacht, ohne dass man es im tiefen Herzen wirklich glaubt, dann ist es leer, dann bringt es nichts. Du musst es im Herzen glauben, darauf kommt es an. Der Glaube ist das Entscheidende. Sonntag hatten wir ja, Sonntag hatten wir keine, wir kriegen am Sonntag Taufe. So, am Sonntag werden wir Taufe haben. So, und am Sonntag in der Taufe werden wir natürlich wieder Markus 16 lesen. Und in Markus 16 heißt es dann, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da steht nicht drin, wer nicht getauft ist. Das ist ganz so, wie es auch hier gesagt wird. Es kommt nicht auf das religiöse Zeremoniell an, so wichtig das Sakrament ist. Das Entscheidende ist der Glaube. Der Glaube ist das Entscheidende. Auch beim Abendmahl. Es ist natürlich wichtig, dass wir versuchen, das Abendmahl rite, das heißt mit Wein und mit Brot zu feiern, gar kein Thema. Aber auch da kommt es nicht darauf an, dass man sagt, je stärker wir das Rite vorbereiten, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen überzogen, je kostbarer der Wein ist, mit dem wir dann Abendmahl feiern, oder die Hostien, wenn man die im Diakonissenhaus backen lässt, das gibt es tatsächlich halt sozusagen, die beten dann darüber, dann wird das noch besser, und wenn wir, was weiß ich, im besonders schönen Anzug kommen und all den Dingen und die Tischdecke am Abendmahltisch ist sonst wieder, also ihr versteht, was ich meine. Ich kann eine religiöse Zeremonie, ich kann dem Ausdruck geben, wie wichtig mir das ist. Da hat auch Abendmahl eine Bedeutung. Aber darauf kommt es nicht an. Zu sagen, du kannst auch mit schmutzigen Klamotten am dreckigen Abendmahlstisch stehen, in der Waschküche das machen, wo auch immer. Wenn du es wirklich mit gläubigem Herzen machst, dann ist das entscheidend. Es ist nicht die religiöse Zeremonie, die es tut. Nochmal, es ist wichtig, dass wir auch Zeremonien haben. Wenn wir unsere Liturgie sehen bei uns im Gottesdienst, ist es auch eine religiöse Zeremonie. Wir haben gewisse Wechselgesänge, die wiederholen sich jeden Sonntag halt. Da gibt es ein Für und Wider, da gibt es Leute, die sagen, alles über den Haufen schmeißen, da spricht die Jugend nicht mehr an, bla, kann man sich darüber diskutieren. Und ich gebe recht, wenn man das nicht mit innerem Herzen tut, dann ist das leer. Entscheidend ist, dass du es mit ganzem Herzen tust, dass du dabei bist, das ist wichtig. Es kommt nicht auf die Zeremonie an, halt. Das ist entscheidend, sondern dass ich wirklich im Herzen da bin. Das ist so wunderbar, wie Paulus das sagt, halt. Es kommt nicht auf die Beschneidung an. Natürlich kam es für die Juden auf die Beschneidung an. Was ist das Kennzeichen für einen Juden? A, du bist beschnitten, B, du hältst den Sabbat. Das ist so das Kennzeichen bis zum heutigen Tag, das macht dich zum Juden halt. Nicht zu sagen. Aber das ist nicht das Entscheidende zu sagen. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass die Beschneidung am Herzen passiert, halt zu sagen. Das wird auch immer wieder dann bei Jeremia, dem Volk, vorgeworfen, ihr seid zwar äußerlich beschnitten, aber ihr seid nicht im Herzen halt, ihr seid da gar nicht bei mir. Das ist das Entscheidende auch für uns. Es ist wichtig, dass wir nicht religiöse Zeremonien haben, die wir tun aus so magischem Verständnis. Ich sage jetzt mal, Pastor Latzel sagt ja, jede zweite Predigt, du musst zwei Kapitel im Alten und eins im Neuen Testament lesen, halt zu sagen, muss ich jetzt machen. Es ist meine gläubige Pflicht, es ist meine religiöse Zeremonie, halt zu sagen, halt, muss ich machen, knall ich runter ohne Verständnis, ohne um die Dinge wahrzunehmen, einfach nur Hauptsache die Buchstaben hintereinander gepackt. So, dann ist das eine religiöse, darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, es aufzunehmen, es wirklich im Herzen zu tun. Das ist das Entscheidende im Glauben. Nicht zu tun, weil man es machen muss, sondern von ganzem Herzen. Ich sage jetzt mal ein dämliches Beispiel. Wenn hier dieser dämliche Valentinstag ist und die Ehemänner den Ehefrauen Blumen schenken, halt, ne, da will die Frau das ja nicht deshalb geschenkt bekommen, weil der Mann sagt, ja, machen die Nachbarn auch, alle kaufe ich halt einen Strauß für 800 Euro oder sowas halt und dann sonst was, da kriegst du den hier. Sondern zu sagen, da kannst du eben auch, was weiß ich, zwei Gänseblümchen pflücken, wenn es aus Liebe ist. Es muss im Herzen sein. Nicht, wie teuer der Strauß war, sondern dass es im Herzen ist. So. Und so ist es auch bei Gott. Es kommt nicht auf irgendwie das Äußere, sondern auf die Herzenshaltung an. Das ist das Entscheidende halt. Das rechte Opfer vor Gott ist nicht die richtige, die religiöse Zeremonie. So sehr die auch wichtig ist, ist es gar kein Thema. Das rechte Opfer, da kommen wir zu dem, was es ist ein bußfertiges Herz. Sagt, Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist und ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das, was ich eben auch schon bei dem Psalm 6 herausgearbeitet habe, ich sage halt nicht, dass wir in uns schlagen, dass wir uns demütigen und erkennen, wir sind schwache Kandidaten. Ich bin nichts, du bist alles, ich brauche dich so sehr, bitte heile mich, bitte hilf mir halt. Das ist das, was Gott gefällt. Das ist das, was ihm wirklich wichtig ist, zu sagen, hey, ich bin auf dich angewiesen, ich brauche deine Hilfe, nicht nur heute, morgen, immer, egal wo ich hingehe, ich brauche dich halt nicht und habe Angst ohne dich halt, bitte komm, hilf mir, vergib mir meine Schuld und Sünde. Das ist das, was tatsächlich Gott wohlgefällig ist, wo er sagt, ja, das nimmt er an und dem wendet er sich zu. Und dem schenkt er dann auch seine Güte. Das ist das sechste Schlaglicht halt, das ich hier setzen möchte. Die immense Bedeutung der Güte, Schrägstrich Gnade Gottes für die Buße, so heißt es ja auch hier, die Hesed, da haben wir ja letzte Stunde schon drüber gesprochen, nicht? Wo dann im Psalm 136 jeder Kehrvers war, denn deine Güte, deine Gnade wäret ewiglich, denn deine Güte, Gnade wäret ewiglich. Immer wieder dieses Wiederkehrende halt, nicht? Und danach fleht David hier, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, nicht? Hesed, beides, Güte und Gnade, sei mir gnädig nach deiner Güte, sei mir gut nach deiner Gnade, könnte man genauso gut sagen. Und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Es ist nur Gnade, dass der Herr uns unsere Schuld und Sünde vergibt. Nur Gnade, nicht? Deshalb haben die Reformatoren das ja auch reingehämmert. Sola gratia, allein die Gnade. Alles ist nur Gnadenhandel. Nicht nur allein Glaube, nicht nur allein die Schrift, nicht nur allein Christus. Halt allein Gnade. Was Gott an uns tut, ist nur Gnade. Dass wir auch Buße tun können, halt, ist nur Gnade Gottes. Es ist Gottes Güte. Gottes Güte, so heißt es in Römer 2, die uns zur Buße leitet. Gottes Güte leitet uns zur Buße. Das ist das Wunderbare halt. Aber das ist das ganz Wunderbare, das ganz, ganz Tolle halt, zu wissen halt, wenn wir Buße tun, dass er uns gnädig und barmherzig ist. Das ist der Weg zur Gnade des lebendigen Gottes. Nicht irgendwelche Leistungen bringen, sondern Buße zu tun, sagen, ich brauche dich. Ich habe versagt, ich bin Sünder halt. So kriegen wir die Gnade Gottes halt. Ein siebtes Schlaglicht, der Wunsch des geläuterten Büßers um die Führung durch den Geist Gottes. Und wenn man Buße getan hat, wenn man erkannt hat, jetzt wie David hier in dem Fall, ich habe komplett daneben gelegen. Der Herr hat es mir so gezeigt, ich bin so ein Versager, ich bin wirklich so. Und wenn ich sage, nochmal Drecksack, das ist jetzt das dritte Mal, kriege ich bestimmt hier ein paar E-Mails halt zu sagen, das kann man nicht über David sagen, glaub mir bitte eins, David würde das selber über sich sagen, halt für das, was er da angerichtet hat. So. Aber wenn man das verstanden hat, genau das tief in sich zu sagen, ich kriege es nicht auf die Reihe, ich brauche ihn. Nicht nur, dass er mir die Schuld vergibt, das ist das eine, dass er gnädig und barmherzig ist, mir die Schuld vergibt, sondern auch seinen Geist verleiht, so beten wir immer beim Beispiel, zu meiner Besserung Geisteskraft verleihen halt nicht. Dass er sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen beständigen Geist, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, nimm deinen heiligen Geist nicht von mir, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das ist das Wichtige zu sagen halt, in der Buße, dass wir erkennen, wir sind so kaputt, wir sind so unfähig, wir brauchen seinen Geist, er muss uns führen. Das ist das Entscheidende, zu sagen, ich nicht, du musst uns führen. Anderes Wort von David, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ihr wisst ja, das ist ja mein Slogan, mit dem wir auch die Gemeinde leiten, zumindest ich, solange ich der Pastor bin. Was nach mir passiert, ist eine andere Sache. Aber das impliziert genau dasselbe, wir brauchen den Herrn. Das ist genau das, wir brauchen den Herrn. Für alle Entscheidungen, für alles, was wir machen, wir sind nur schwache Kandidaten. Wir brauchen ihn, wir müssen uns ihm anbefehlen. Nicht nur zu sagen, wenn wir jetzt ein Problem haben, was weiß ich, bei der nächsten Prüfung, die ansteht, oder was weiß ich, bei der nächsten Operation, die kommt, oder sonst irgendetwas, sondern in allen Bereichen brauchen wir Führung, auch im Geistlichen halt, zu sagen, wir brauchen dieses reine Herz, weil unser Herz ja nicht rein ist. Wir brauchen seinen Geist, weil unser Geist, der alte Adam, halt uns immer wieder in die Sünde zieht halt nicht. Und da können wir immer wieder nur drum bitten, aber das ist Gott wohlgefällig und das gibt er uns auch, wenn wir bitten, Herr, gib uns deinen Geist, erfüll uns mit deiner Führung, schenk uns das einfach, das ist das Wichtige. Das ist das, was der Büßer erlebt halt, wenn er wirklich Buße getan hat, zu sagen, ja, das andere ist getilgt, wunderbar, Halleluja, aber jetzt brauche ich bitte für das, was vor mir liegt, dein Geist, lass mich so leben. Das kennt ihr auch alle, wenn ihr in der Buße wart, habt irgendwas falsch gemacht, ne? Und der Herr war euch gnädig, dass man dann sagt, bitte, für die Zukunft, führ du mich da auf richtigem Wege. Ein achtes Schlaglicht, das innere Ergebnis der Buße. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Das weiß David, dass wenn er Vergebung bekommt, dass er dann freudig ist. Das ist das Wunderbare. Vergebung Buße und Freude haben innerlich alle miteinander zu tun. Wenn ich Buße tue, ist das nichts Schlimmes. Das ist ja so ein bisschen so, die Welt hat ja so ein Bild vor Augen, so ein Mensch, der sich nur knechtet und kasteit und nur fastet, nichts zu isst halten, sich nur auspeitscht, sich alles erlebt. Nein, die Bibel sagt klar und deutlich, dass Buße mit Freude und Wonne zu tun hat. Nicht? Also Lukas 15 halt, Vers 7, Jesus sagt, es wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht bedürfen. Also Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und das ist etwas, was dann im Heiligen Geist auch zu uns kommt, was wir auch erleben. Wenn wir Buße getan haben und die Dinge wieder klar sind, alles in Ordnung ist, der Widersacher da kein Anrecht hat, weil das Blut Jesus getilgt hat, da kannst du einfach nur froh sein. Ist alles wieder in Ordnung. Das ist so, wie wenn körperlich du ein Problem hast, nicht? Wenn du einen Blocker hast, unten im Rücken halt, hast da was weiß ich, Iliosakralgelenk ausgerenkt hat und kannst nicht mehr richtig stehen und gehen und dann wird es eingerenkt und auf einmal funktioniert es, du hast keine Schmerzen mehr. Oh, da freust du dich, wenn du da so 3-4 Tage so krumm gestanden hast und so krumm gegangen bist halt. Und genauso ist es, wenn der Herr uns dann wieder so einrenkt halt, nicht? Wenn er uns auf den richtigen Weg bringt und wenn er uns die Schuld vergibt halt zu sagen, dann ist auf einmal das Frustriertsein, die Schmerzen sind dann weg und dann ist Freude da. Das ist das innere Ergebnis von Buße. Und es gibt zwei äußere Ergebnisse von Buße, also wenn wir Buße tun. Also das eine ist, dass wir Freude erleben. Das erste äußere Ergebnis der Buße ist, wenn wir das tun, ist der Lobpreis Gottes. Herr, tu meinen Mund auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Also das ist etwas zu sagen, wenn wir das erlebt haben, Vergebung der Schuld, dann werden wir uns nicht nur freuen, wenn wir Buße getan haben, wenn uns die Schuld vergeben ist, sondern dann werden wir auch Gott dafür danken und Lob preisen. Das erleben wir immer wieder, wenn wir auch Abendmahl miteinander feiern. Wir haben dann immer eine Gebetsgemeinschaft halt. Und dann ist es so, dass die Leute, die dann ans Mikrofon treten, die mitbeten dann in der Gebetsgemeinschaft, fast alle unisono sagen, danke Herr für die erlebte Vergebung, danke für das, was ich gerade erleben durfte, danke für den Müll, den ich loswerden konnte. Ja nun, weil einfach das übrig bleibt. Wenn wir dem Herrn unsere Schuld gebracht haben, er sie vergeben hat, dann können wir einfach nur Danke sagen und ihn dafür lobpreisen, loben und sagen, danke, 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 das ist das. Das ist ein Ergebnis, was aus Buße heraus passiert halt. Und wenn wir nochmal uns daran erinnern, was Luther gesagt hat, halt unser ganzes Leben soll Buße sein, dann nicht, dass wir sagen, dein ganzes Leben wird dann nur bestehen, halt, dass er so mit so einem geknechteten Geist da rumlaufen. Nein, dann werden wir ein ganzes Leben in Lobpreis verbringen, weil wenn Buße zur Freude führt, wenn Buße, das heißt, ich komme und das Kreuz wird reingemacht, dann ist am Ende der Buße tatsächlich immer nur der Lobpreis. Da werde ich immer wieder Gott loben und preisen. Jemand, der wirklich tief in der Buße ist, wird immer wieder Christus preisen halt. Und das zweite äußere Ergebnis ist eben, dass er nicht nur Gott lobt und preist, das ist wiederum das Vertikale, im Horizontalen wird auch etwas passieren, nämlich, dass er andere Sünder Hinweis darauf, wo eben Gnade zu finden ist. Der begnadigte Sünder weist anderen Sündern den Weg zur Sünde. So sagt es David hier, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Die Frage ist ja, da hat der Herr so einen David gebraucht. Nochmal, der hätte einen perfekten Menschen machen können oder nahezu perfekten Menschen halt. Mal mindestens einen, der nicht so furchtbar gesündigt hätte an diesen Punkten. Aber er lässt David die ganzen Tiefen durchleben, die ganze tiefe Erkenntnis. Und er kann berichten davon, wo er ob seiner Schuld Vergebung gefunden hat, nämlich in der Buße und dass der Herr sich ihm neu zugewandt hat. Und damit wird er natürlich auch zum Lehrer. Wir beschäftigen uns ja heute Abend mit diesem Psalm 51 halt, ne, dass wir lernen, was Buße ist. Und er weist uns Sündern damit auch den Weg. Aber nicht nur, dass wir uns von David unterweisen lassen, sondern dass wir auch selber hingehen und versuchen, anderen das zu sagen. Das ist eben das, was passiert. Die Welt lebt in Sünde. Und wenn wir davon ausgehen, dass in Deutschland 2% der Menschen wiedergeboren sind, heißt es, dass 98% der Menschen nicht unter dem Kreuz von Golgatha gewesen sind, dass sie verloren sind in Schuld und Sünde. Und das macht ganz klar, warum wir einen Missionsauftrag haben, dass wir sagen, da müssen wir hingehen. Wenn es nur umgekehrt wäre, wenn, was weiß ich, 98 wiedergeboren wären in Deutschland halt und 2% wären nicht wiedergeboren halt, ja, dann könnte man sagen, ist immer noch alles in Ordnung, aber da lehrt uns eben auch das verlorene Schaf nicht. Wenn ein Mann 100 hat und eins geht verloren, dann geht er selbst dem nach. Ja? Und so muss es bei uns auch sein, halt zu sagen, dass wir, wenn wir die Gnade Gottes angenommen haben, wenn wir das Evangelium haben fassen dürfen, dann wird es zu dem Ergebnis führen, dass wir andere Menschen dem Weg zur Gnade weisen. Das ist auch das, warum Paulus so erfolgreich war, ist zumindest meine These. So ein Sünder, also der ist ja nochmal einen Tacken schlimmer als David letztlich halt, nicht? Der war von sexueller Gier geleitet halt und dann wollte das kaschieren. Aber Saulus war ja Verfolger der Gemeinde, ein Folterer derer, die Christus bekannt haben, der Christen umgebracht hat. Ja, und der bekehrt sich jetzt über diese schlimme Schuld. Das ist das, was ich denke, was auch dann gesagt wird. Er sagt, Mensch, Widersacher peinigt mich, das ist ein Pfahl im Fleisch halt, das ist nicht irgendeine Krankheit, die der gehabt hat, das hätte der weggehustet, so hart wie der drauf war. Das ist sein Wissen darum, was er getan hat, ne? Zu sagen, ich habe aber Gnade gefunden, das spricht er immer wieder, ihm ist die Gnade widerfahren, das ist ganz wichtig für Paulus zu sagen, aber er ist dann hingegangen und hat missioniert und hat dann wirklich das den Leuten gebracht, wo Gnade zu finden ist. Er der Größte aller Sünder, das sagt er auch von sich selber, er sagt anderen, wo die Gnade zu finden ist halt. Und das ist nicht nur bei David so, das ist nicht nur bei Saulus so, sondern auch bei uns. Wenn wir die Gnade angenommen haben, wenn wir von dem Blut Jesu reingewaschen sind von unserer Schuld und Sünde, dann werden wir zu anderen Menschen hingehen und denen das auch sagen. Und das gehört auch mit zur vollendeten Buße. Wenn uns dann nämlich der Geist Gottes leitet, dann werden wir eben auch anderen den Weg zum Heil zeigen. Gerettet sein macht Retter Sinn. Und wenn wir begnadigte Sünder sind, dann werden wir auch anderen Sündern den Weg zur Gnade weisen. Auch das gehört mit dazu. Dann ist das nichts mehr, was irgendein Pastor oder irgendein Ältester einem dann sagen muss, du musst jetzt missionieren. Sondern wenn die tiefe Buße bei mir stattgefunden hat und ich mich dann vom Geist führen lasse, dann wird die Mission und das Hinweisen auf das Kreuz von Golgatha, wo es eben die Gnade und die Rettung gibt, eine Selbstverständlichkeit sein. Dass diese 10 exegetischen Schlaglichter aus diesem wunderbaren 4. Bußpsalm 51. Mache an der Stelle einen Punkt und ist genau 8:30 halt, gerade umgeschlagen halt, das hat gerade einmal hingehauen. Ja, nächste Stunde, letzte Einheit dann zum Thema Psalme außerhalb der Psalme. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend 2 Bußpsalme betrachten durften. Danke für das, was du uns noch einmal neu dadurch gezeigt hast, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass das, was wir gehört und verstanden haben für unser Leben, für unsere Nachfolge, dass es wirklich mit uns geht, dass das nicht nur theoretisches Wissen ist, ein Abnicken, sondern dass wir wirklich auch aktiv in dem sind, was uns dein Wort sagt. Lass uns bitte nicht nur Hörer, sondern eben auch Täter deines Wortes sein. Und deshalb bitte ich immer wieder auch zuallererst für mich, Herr. Möchte ich bitten jetzt für die Geschwister hier im Gemeindesaal, auch an den Geräten, um dein Mitgehen, dein Begleiten, dein Behüten. Danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Vor allen Dingen danke dafür, Herr, dass wir mit all unserem Versagen, mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Sündhaftigkeit immer wieder kommen dürfen zu dir und das Kreuz von Golgatha und dass du uns immer wieder anrührst und dass du uns immer wieder reinmachst. So wollen wir uns am Ende dieser Bibelstunde, Herr, dir anbefehlen in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.